Wenn ihr euch aussuchen könntet, eins von drei Dingen zu verlieren, also die Fähigkeit von Reden, die Fähigkeit zum Sehen oder die Fähigkeit vom Hören, was würdet ihr wählen? Das ist eine harte Frage, oder? Weil ich glaube, keiner von uns möchte irgendwas davon verlieren. Aber wenn du wüsstest, dass du eins davon morgen nicht mehr tun könntest, was würdest du dann heute noch damit machen? Also wenn du wüsstest, du würdest morgen nicht mehr hören können, was würdest du dir heute anhören? Wenn du weißt, du wirst morgen nicht mehr reden, was würdest du heute noch sagen? Und wenn du weißt, du wirst morgen nicht mehr sehen können, was würdest du dir dann anschauen? Der Mann in dem heutigen Bericht in Markus 7, der war taub und stumm und konnte kaum reden. Manche würden sagen, dass er eventuell schon mal hören konnte, aber durch die Krankheit ist dann sein Reden schlimmer geworden. Es war auch nicht so unbedingt in der damaligen Zeit, dass man einfach weitermachen konnte, wenn man taub oder stumm war, so wie heute. Also heute gibt es sehr viele medizinische Fortschritte, die uns dabei helfen und wie wir weitermachen können. Das war damals nicht so einfach. Das Lesen war höchstwahrscheinlich nicht eine Sache, die er konnte. Und er hat mit Sicherheit nicht das Evangelium gehört, gelesen oder ähnliches davon. Und irgendwie ist es dann doch so gewesen, dass er auf eine Art und Weise dann gekommen ist und zu Jesus gekommen ist. Und interessant, in der Gegend, wo unsere Geschichte heute spielt, da war Jesus schon mal. Also das Gebiet von Tyrus und Sidon, das ist ein Heidengebiet, also nicht Juden, Ungläubige. Und dann gibt es sogar diese Stadt Dekapolis, oder das heißt die Zehn-Städte-Stadt. Das ist also 10 Städte in der Gegend. Es ist östlich vom See Genezareth. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Und zwar war das diese Geschichte, als Jesus einen Dämon ausgetrieben hat. Und dann hat Jesus gefragt, wie heißt du? Und er hat gesagt, ich heiße Legion. Das war vorher schon in Markus. Und da heißt es dann, als nachdem Jesus den Dämon ausgetrieben hat, dann sagt er zu diesem Mann, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche großen Dinge der Herr an dir getan hat, wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welche großen Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jeder Mann verwunderte sich. Und dann ging Jesus weg und begab sich dann wieder zum See von Galiläa. Also dieser erste Mann, dieser erste Missionar in dieser Zeit, hatte seine Arbeit mit Sicherheit ernst genommen. Und er hat sie durchgeführt. Und das merkt man daran, dass Menschen gekommen sind und von Jesus gehört haben. Woher hätten sie sonst von Jesus gewusst, wenn nicht durch den einen Mann, der von ihm erzählt hat? Und wir wissen von Johannes 21, dass so vieles geschehen ist, dass die Bücher der Welt das gar nicht überhaupt fassen können, was Jesus alles getan hat. Jesus war ungefähr 8 Monate in der Zeit bei den Heiden. Von seinen 3 Jahren Dienst war er 8 Monate mit Nichtjuden und hat so viel getan. Und das ist, was wir heute sehen. Eine ganz besondere Geschichte. Und ich möchte den Text vorlesen. Markus 7 und von den Versen 30 bis 37. Da heißt es, und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit dem Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen, aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben hat er hören und die Sprachlosen reden. Beten wir zusammen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben und dass wir sehen können, wie Jesus gewirkt hat. So ein wunderbares Wunder, das wir hier sehen. Und Wir lernen so viel über Jesus kennen, über seinen Charakter und über dich und wie du mit Menschen umgehst. Und somit bitte ich dich, dass du uns veränderst durch dein Wort. Dass wir mit deinem Wort vor uns aufgeschlagen erkennen, was wir nicht wissen, das lehre uns. Und was wir nicht haben, das gebe uns. Und was wir noch nicht sind, zu dem mach uns. Amen. Vers 32, da heißt es, und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Ich glaube, das ist interessant, dass Paulus es so, ich predige gerade durch Epheser in Eichstätt, von dem her habe ich Paulus im Kopf, aber es war Markus, der das geschrieben hat. Aber es ist interessant, warum erwähnt er das? Und wieso sagt er nicht, wer es war, der die Leute dahin geführt hat? Also es heißt, sie brachten diesen Tauben hin. Wir wissen nicht, wer die sie sind, oder? Wir sehen das gar nicht. Und wir wissen nicht auch, wie alt oder wo sie gearbeitet haben, wo sie gewohnt haben. Nichts davon. Was wir wissen ist, sie brachten den Taubstummen zu Jesus und baten Jesus, dass er ihn heilt. Und das soll uns ermutigen. Denn wir wissen nicht, wer sie sind, aber Gott weiß es. Und auch wenn diese nicht bekannt sind, kann Gott Großartiges tun. Man braucht nicht die großen Namen haben, um brauchbar von Gott zu sein. Es ist einfach nur die Bereitschaft dazu. Wir wissen auch nicht, wie der Mann hieß, der den Dämon hatte. Und er war es, der von den Leuten von Jesus erzählt hatte. Und deswegen, als Jesus jetzt zurück in die Stadt kommt, kommen Leute zu Jesus, weil sie davon gehört haben, was er Großartiges tut. Sichtbarer Erfolg ist nicht das, worauf wir uns ausrichten sollen. Was wir ausrichten sollen, ist Macht zu Jüngern. Das hat Jesus gesagt. Macht zu Jüngern. Geht hinaus, erzählt ihnen von Jesus. Und dann kommt nicht Reichtum oder Karriere oder Heilung, sondern ewiges Leben. Und das ist nur durch Jesus. Und jetzt kommt diese Geschichte ab Vers 33. Da heißt es, und dann nahm ihn beiseite weg von der Volksmenge. Der erste Punkt, den wir haben, ist, Jesus will die Nähe zu dir. Jesus will die Nähe zu dir. Wir wissen nicht den Grund, warum Jesus den Mann zur Seite nimmt. Wir wissen aus den Evangelien, dass Jesus sofort heilen kann. Also er muss ihn nicht zur Seite ziehen. Warum macht er das? Warum macht er das jetzt gerade? Er kann das in einem Augenblick machen. Es ist nicht notwendig, irgendeinen Schritt noch weiter zu gehen. Aber Markus teilt uns das mit und ich glaube, das ist gut. Gott ist ein Gott, der persönlich ist. Wir müssen verstehen, Gott ist nicht ein Gott, der getrennt von Menschen ist, der nicht weiß, was Gemeinschaft bedeutet. Nein, Gott ist ein Gott, der persönlich ist. Er ist beziehungsorientiert. Gott ist ein Gott der Nähe. Er möchte die Nähe mit Menschen. Der dreieine Gott, von ewig her hat er Gemeinschaft miteinander. Und dann, als er die Erde erschaffen hat, als er den Menschen erschaffen hat, hatte er dann Gemeinschaft mit den Menschen. Die Sünde hat jedoch diese Gemeinschaft getrennt. Und diese Trennung ist nicht aufzuheben durch irgendwas, was wir tun. Deswegen ist Jesus gekommen und er hat die Nähe zu den Menschen gesucht, weil wir getrennt von Jesus waren, weil wir getrennt von Gott waren und es gab keinen Weg. Aber weil Gott ein Gott der Nähe ist, hat er alles dafür getan, dass eine Beziehung zu ihm möglich ist. Wenn wir unsere Sünden erkennen und zu Jesus kommen und ihn unsere Sünde bekennen und ihm bitten, dass er sie wegnimmt, dann nimmt er uns die Sünde weg. Und wir müssen nicht in der Trennung und die ewige Hölle erwarten. Und deswegen ist Jesus gekommen. Er sucht die Nähe. Aber interessanterweise hört da die Nähe mit Gott nicht auf. Gott möchte nicht nur bei der Errettung die Nähe mit uns haben. Nein, er möchte sie ständig mit uns haben. Jesus möchte Zeit mit uns. Er sucht die Nähe. Und er gibt uns die Möglichkeit, ihn kennenzulernen, mit ihm, aber auch mit seinem Leib, mit der Gemeinde, dass wir die Zeit verbringen. Und Jesus möchte mit uns Zeit verbringen, alleine, indem er hört, was du zu sagen hast, das ist Gebet. Und indem du hörst, was er zu sagen hat, das ist Bibellesen. Und indem du Zeit weg von der Volksmenge nimmst, weg von dem ganzen Chaos und von dem ganzen Trubel, einfach nur Zeit mit Gott. Er möchte die Nähe mit dir. Und das ist, wie wir es machen können. Aber interessant ist, wir sehen, dass Jesus nicht nur den Mann zur Seite zieht, sondern auch, er zeigt ihm, wo seine Problemstellen sind. Ihm ist bestimmt bewusst, was seine Problemstellen sind, oder? Also, wenn ein taubstummer Mensch lebt, dann weiß er, dass er taubstumm ist. Aber interessant ist, dass er vielleicht nicht weiß, was er alles verpasst. Denn er kann es ja nicht hören. Er kann es nicht sagen. Er weiß nicht, wie eine Stimme vielleicht klingt. Und Jesus zeigt ihm, was die Problemstellen sind. Es heißt, er legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Als Sophia, meine älteste Tochter, gesehen hatte, dass das so dasteht, dann hat sie nur gesagt, was ist Speichel? Spucke. Oh. Und ich würde sagen, ja, oh. Und wir brauchen nicht in das Detail hineingehen, was es alles genau bedeutet. Aber Jesus wusste zu gut, was das Problem von diesem Mann war und von uns Menschen ist. Und auch hier sehen wir in wenigen Worten, was Jesus gemacht hat. In nur ein paar Worten. Er berührte die Zunge mit Speichel und er legte die Finger in die Ohren. Das Erste, Jesus legte seine Finger in die Ohren. Mit dieser Symbolik zeigt Jesus dem taubstummen Mann, jetzt werde ich dich heilen. Er steckt seine Finger in die Ohren, damit der Mann versteht, was jetzt passiert. Er benutzt diese Symbolik. Denn die Taubheit wird dir gleich weggenommen. Und dann berührt er die Zunge mit Speichel. Ist uns bewusst, dass Jesus keine Angst vor Krankheit hat? Er hat keine Angst vor Krankheit. Als ich über diesen Text vor 2 Jahren in Eichstätt gepredigt habe, hatte ich eine ganz andere Idee von Angst vor Krankheiten. Aber ich glaube, in dem letzten Jahr kam das Thema ganz anders auf, oder? Eine Sache ist klar, Jesus hat ihn berührt. Er hatte den Abstand nicht eingehalten. Aber ihm war das auch nicht wichtig. Er konnte sich nicht anstecken. Jesus weiß, welche Krankheit er hat und er weiß, was dieser Mann braucht. Und er ist zu ihm gekommen. Und egal, welche Krankheit wir haben, egal, welche Sünde wir haben, egal, was es ist, Jesus ist der, der es heilen kann. Er kommt auf uns zu. Er sucht die Nähe. Er kennt unsere Problemstellen. Er weiß sogar, was wir alles verpassen. Und dann kommt er und er ekelt sich nicht vor uns, egal wie schlimm die Sünde ist. Und er nimmt uns. Jesus berührt den Mann genau da, wo das Problem ist. In 2. Mose 4, Vers 11, da heißt es, da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Wer hat ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Gott ist der Schöpfer ist. Gott ist der uns macht. Und Jesus steht über allem. In 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wer nicht, wenn Jesus, wenn nicht der, der die Erde gemacht hat, der alles in der Hand hält, der gekommen ist, um am Kreuz zu sterben, um die Sünde zu vergeben. Und dann eine Stelle, die wir heute schon gehört haben, Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus weiß, wo deine Schwachstellen sind. Er weiß, wo deine Probleme sind. Und er hat keine Angst, sie zu berühren. Er weiß genau, was du brauchst. Er weiß genau, mit was du kämpfst. Und Jesus nimmt sich die Zeit mit diesem Mann und er geht ins Detail darauf ein. Er hätte sagen können, du bist geheilt, fertig. Wir haben öfters gelesen, dass Jesus gesagt hat, ich brauche nicht zu dem Haus hingehen, der ist schon wieder gesund, der ist schon wieder am Leben. Jesus muss nicht vor Ort sein, um zu heilen. Jesus muss nicht die Menschen berühren. Aber hier macht er das im Detail, um zu zeigen, welche einfühlsame Art er hat und wie genau er uns kennt. Mit uns ist es oft sehr ähnlich. Er weiß, wo die Probleme sind und er nimmt sich die Zeit und zeigt sie uns. Manchmal tut es weh. Wir haben das gerade in dem Lied gehört. Es ist ein wunderschönes Lied. Und die Geschichte dahinter ist noch tiefer. Und ich würde es nicht erzählen, weil erstens nimmt das dann meine Zeit von der Predigt weg und zweitens würde ich dann wahrscheinlich das Weinen anfangen. Aber das ist so eine berührende Geschichte. Wir denken immer, dass der Segen nur dadurch kommt, wenn es uns gut geht. Aber Gott arbeitet nicht so. Aber er zeigt uns oft jedes Detail, damit wir erkennen, wie viel Segen er uns gibt. Ist es nicht eine tolle Sache, wie Gott arbeitet und wie Gott wirkt? Er kennt unsere Sorgen und er nimmt sie weg und deswegen sollen wir sie zu ihm werfen. Nicht, damit er sich um uns kümmert, weil er sich schon um uns kümmert. Wirf deine Sorgen zu ihm. Warum sorgst du dich noch? Gott ist doch da. Im Psalm 34, Vers 18 heißt es, wenn jene rufen, so hört der Herr und er rettet sie aus alle ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise, wie wir, doch ohne Sünde. Gott kennt dich. Jesus weiß, was du brauchst. Dann sehen wir drittens, Jesus ist im ständigen Kontakt mit dem Vater. Vers 34. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf. Erst zeigt er dem Mann, was geheilt wird, dann blickt Jesus zum Himmel auf und auch hier ist es die Notwendigkeit, nicht die Notwendigkeit, sondern das, was kommuniziert wird. Jesus muss nicht öffentlich zum Vater beten, aber er macht es, damit Leute sehen, woher denn die Hilfe kommt vom Herrn. Der ständige Kontakt mit dem Vater ist nicht nur präsent, sondern auch wichtig. Jesus hatte den Kontakt mit dem Vater, aber wir haben es nicht immer gelesen, dass er im ständigen Kontakt war. Aber wenn wir das lesen, wie wertvoll ist es, dass er zum Himmel aufblickt und seufzt. Jesus hat gesagt, nichts, das ich tue, ist getrennt vom Vater. Jesu Botschaft war, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und deswegen öffnet er die Ohren und dann den Mund, damit der Mann hören kann, damit der Mann reden kann. Als nächstes kommen wir dann zu Jesus spricht. Er sagt, ey Vater, tu dich auf. Jesus spricht und es geschieht. Wenn Jesus etwas befiehlt, dann geschieht es. Wenn Jesus etwas spricht, dann wird es geschehen. Wenn Jesus dich ruft, dann wirst du folgen. Wenn Jesus will, dann wirst du es tun. Wenn Jesus spricht, dann wird es geschehen. Die Erde ist so erschaffen. Gott sprach und es ist geschehen. Er muss nichts machen. Er hat es gesagt und es ist geschehen. Als Jesus sprach, Ephata, wurden die Ohren und der Mund aufgetan. Es ist geschehen. Denn er sprach. Jesus spricht und es geschieht sofort. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Wenn Jesus spricht, dann geschieht es. Es passiert sofort. Außer er möchte noch etwas beibringen. Das lesen wir auch, wo er sagt, und siehst du, ich sehe Menschen, aber die laufen rum wie Bäume. Also, okay, mach's nochmal. Um etwas zu lernen. Aber wenn Jesus etwas sagt, dann geschieht es. Und es geschieht komplett. Nicht nur sofort, sondern auch komplett. Wenn Jesus Heilung schenkt, dann braucht man keine Krankengymnastik mehr. Dann braucht man keine Therapie mehr. Man braucht keine Logopädie mehr. Keine Rückbildung mehr. Er redete richtig. Der Mensch redete richtig, weil Jesus Heilung geschenkt hat. Und wenn Jesus spricht, ist es gut. Wir sehen hier wieder eine Parallele zur Schöpfung. Was war die Reaktion Gottes, als er erschaffen hat? Es war gut und dann es war sehr gut. Was war die Reaktion der Menschen, als Jesus gesprochen hat und Heilung gekommen ist? Es ist gut. Er hat es wohl gemacht, heißt es. Vers 36, und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen, aber je mehr es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Das ist aus Jesaja 35, Vers 5 und 6. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in die Einöde. Jesus hat geheilt. Und interessant ist, dass hier hat er gesagt, sag es keinen weiter. Er hatte einen Grund dafür. Als er aber den Missionsbefehl gegeben hat, in Matthäus 28, da hat er gesagt, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Wir sind jetzt dazu aufgefordert, allen diese gute Botschaft zu bringen. Und so kommen wir zurück zu meiner Frage vom Anfang. Wenn du wüsstest, dass du ab morgen nicht mehr reden könntest, was würdest du jetzt noch sagen wollen? Was? Wenn du wüsstest, dass du morgen nicht mehr sehen könntest oder nicht mehr hören könntest, was möchtest du jetzt noch sehen oder hören? Oft haben wir gelesen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Hast du Ohren? Dann nutze sie. Dann höre. Nutzt du sie, auf das zu hören, was Gott dir sagt? Durch sein Wort, durch die Gemeinde, durch die Predigt. Hast du verstanden, dass du ein Sünder bist und dass du Errettung brauchst? Hast du diesen Schritt getan, dass Jesus dir die Sünden vergibt und du nicht mehr getrennt sein musst von Gott? Deswegen ist er gekommen, deswegen ist das Kreuz da und deswegen ist es leer. Denn er ist am Kreuz gestorben, er hat die Sünden vergeben und er ist wieder auferstanden. Und er wird wiederkommen. Bist du bereit? Hast du Augen? Siehst du das, was Gott dir zeigt? Hast du einen Mund? Nutzt du den Mund und sagst anderen davon, was Gott alles getan hat? Nutzt du ihn, um Gott zu loben, das weiterzugeben, was du gelernt hast? Er ist zu denen gegangen, die Hilfe brauchen. Gehst du zu denen, die Hilfe brauchen? Philipper 2, Vers 4, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. In Römer 12, Vers 15 heißt es, freut euch mit dem Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Machst du das? Machst du das? Gibst du denen das weiter? Jakobus 2, Vers 8, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Jesus nahm sich persönlich Zeit. Nimmst du dir Zeit? Jesus kennt die Probleme. Kennst du die Probleme von dir selbst, aber auch von anderen, sodass du helfen kannst? Jesus schaute zum Vater, wo die Hilfe herkommt. Weißt du andere zum Vater? Beten wir. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Nähe bist. Dass du ein Gott bist, der uns nicht alleine lässt. Denn wenn wir alleine sind, wenn wir uns auf uns allein gestellt sind, dann schaffen wir es nicht. Du hast alles getan. Herr Jesus, du bist gekommen, du bist am Kreuz gestorben. Du bist aber nicht dort tot geblieben, du bist wieder auferstanden. Ich danke dir dafür, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, wenn wir deine Kinder sind, Vater. Dass wir nicht alleine sind, aber du hast uns auch eine Gemeinde gegeben, wo wir einander haben, wo wir füreinander da sein können, wo wir dich loben und preisen können. Ich danke dir für alles, was du tust. Amen.